Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen uns mit dem letzten Thema der Lektion in diesem Quartal befassen. Und als meine Gäste darf ich den Heinz, die Agnessa und die Vicky begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir werden uns den, wenn man so sagen kann, den Höhepunkt des Buches, zumindest den Abschluss des Buches miteinander ansehen. Und bevor wir da einsteigen, spreche ich ein Gebet. Unser großer Gott, es ist so schön, in diesem Buch zu studieren und zu sehen, wie du, Herr, der du damals bei Josua warst, auch der bist, der heute bei uns ist. Du hast dein Volk damals aufgerufen, sich zu wählen, wem sie dienen wollen, und der gleiche Ruf, der geht auch heute an uns und an die Gesellschaft. Wir wollen dich bitten, Herr, wenn wir miteinander über diesen Ruf und über alles, was damit zusammenhängt, nachdenken werden, dass du unsere Gedanken leitest. Hilf uns, dein Wort, das wir jetzt miteinander aufschlagen, recht zu verstehen. Hilf uns, gute Lehren daraus zu ziehen, die für uns heute, in der heutigen Zeit, relevant sind. Danke für deinen Beistand. Amen.
Amen. Amen.
Ich habe den Titel schon verraten. Am Ende des Buches, das wir uns heute ansehen, geht es um eine sehr entscheidende Wahl. Man könnte meinen, dass Israel längst gewählt hat. All die Kapitel vorher ist ja schon eine längere Geschichte über mehrere Jahre. Und dann kommt am Ende noch einmal dieser Reichstag zu sichern und Josua ruft sie zur Wahl auf. Bevor wir uns damit befassen, würde mich mal ganz allgemein interessieren. Wie wichtig ist euch denn, dass ihr wählen könnt? Damit meine ich einfach allgemeine Wahlmöglichkeiten, die sich so bieten in unserem Leben. Was gibt es denn da? Was ist euch besonders wichtig oder vielleicht auch unwichtig?
Ich denke, das ist absolut essentiell, wählen zu dürfen. Siehst du ja schon an kleinen Kindern, dass sie gerne selbstständig irgendwas bestimmen, wählen wollen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinen Kindern, als sie klein waren, irgendwelche Wahlmöglichkeiten gegeben habe, dann haben sie auch viel, viel weniger irgendwie gemotzt, wenn das dann doch nicht so toll war, wie sie sich das vorgestellt haben, weil sie waren ja selbst dran schuld, das war ihre Wahl. Wenn ich mir jetzt überlege, im Mittelalter, dass man als junge Frau, aber auch als junger Mann, wenn du in bestimmten Schichten geboren wurdest, hattest du ja gar keine Wahl, deinen Ehepartner auszusuchen. Das waren politische Entscheidungen. Irgendjemand hat dich mit irgendjemandem verheiratet. Du wurdest vor veränderte Tatsachen gestellt und das war's. Also Wahl ist schon, glaube ich, eins der absoluten Vorrechte, die, wenn man sie hat, vielleicht manchmal wenig geschätzt wird. Das merkt man erst, wenn man dann die Wahl nicht mehr hat.
Gerade wenn es um etwas so Persönliches und Weitreichendes geht wie ein Ehepartner, also das verstehe ich gut, da würde ich auch nicht wollen, dass mir jemand vor die Nase setzt.
Mhm. Also ich glaube, das Thema beschäftigt uns eigentlich im ganzen Leben tagtäglich von morgens bis abends. Ist schon morgens die Auswahl der Kleidung, wo ich eher eine Qual der Wahl habe, wo ich lieber dann, ja, ich bin eine Person, die das nicht so gerne mag, aber das ist auch die Gemeindewahlen, also es betrifft uns, glaube ich, wenn ich einkaufen fahre, muss ich auswählen, nämlich Bio-Obst oder nicht Bio-Obst, und in jeder Situation wählen wir aus.
Ja, die Wahl ist ein Zeichen der Freiheit. Wahlmöglichkeit bedeutet, ich bin frei. Und ja, das ist nicht immer lustig. Manchmal würde man lieber nicht wählen und sich irgendwas herrichten lassen, aber es stimmt natürlich. Wer auf die Wahlmöglichkeiten verzichtet und immer verzichtet und immer verzichtet, begibt sich seiner Freiheit. Das ist sicher.
Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, und das wird auch im Buch Josua sehr deutlich. Gott hat dieses Volk wunderbar geführt, aber ihm wird die Freiheit gelassen zu wählen, ob es denn das, was Gott vorhat, auch wirklich für sich selbst möchte. Und wenn wir die Kapitel vorher betrachten, die jetzt schon hinter uns liegen, dann stellen wir fest, wir haben es zwar mit Leuten zu tun, von denen sicherlich die meisten was Gutes wollen, aber es umzusetzen ist dann nicht immer so einfach. Ich denke da an Josua, der schon viele Kapitel weiter vorher sagt, warum seid ihr so nachlässig, das Land einzunehmen, das euch zugewiesen wurde? Sie freuen sich über das, was ihnen eigentlich gegeben ist, und sie gehen nicht so weit, das dann auch in Anspruch zu nehmen. Schauen wir uns mal an, Kapitel 24, Josua Kapitel 24, den ersten Vers, wie dieser Auftakt zum letzten Akt des Buches gestaltet ist. Agnessa, würdest du es lesen, bitte?
Mhm. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er rief die Ältesten von Israel, seine Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren,
und dann kommt eine lange Ansprache von Josua, und die wird uns ja heute noch beschäftigen. Wir haben es also hier mit den wichtigsten Leuten zu tun. Mhm. Die kommen zusammen und Josua möchte sich hier auch verabschieden, seine Verantwortung jetzt dann auch abgeben letztlich. Und was dann in den nächsten Versen auffällt, gerade in Versen 2 bis 13, wir lesen es jetzt nicht alles miteinander, aber dort haben wir fünfmal den Wechsel zwischen ihr, also die aktuelle Generation, die jetzt hier vor Josua zusammenkommt, und sie, die Väter, die früher gelebt haben. Das ist ein Wechsel, der hier bewusst macht, wie eng diese Generationen zusammenhängen. Was möchte Josua damit sagen? Warum macht er das? Warum spricht er nicht nur die an, die jetzt gerade vor ihm stehen?
Ich denke, es ist einfach ein wichtiger Hinweis, dass sowohl die Väter als auch jetzt die zweite Generation, Josua ist ja sozusagen das Buch der zweiten Generation, sie haben vielleicht, einige von ihnen haben Teil dieser Reise miterlebt, manche aber vielleicht kaum was in Erinnerung. Aber trotzdem ist das, was Gott hier getan hat, für alle gültig und es betrifft alle. Und es ist einfach ein Zurückblicken. Schaut zurück, macht euch jetzt eine Entscheidung daraus und schaut nach vorne und es betrifft euch alle. Es ist sozusagen ein Kollektiv, was wir ja in der Bibel oft haben, was sicherlich nicht auf jeden Bereich zu übertragen ist, aber letztendlich werden wir ja auch damit angesprochen. Es ist quasi ein, ja, alle sind damit einbezogen.
Wir könnten es weiterführen auf die nächsten Generationen und schließlich auch auf uns. Ja.
Also für mich ist es auch, er zeigt ihnen hier einen Gott der Beständigkeit. Er fängt tatsächlich ja hier bei Abraham an in seiner Rede. Und für die Juden war die Chronologie extrem wichtig und ihre Stammbäume sehr, sehr wichtig. Und er zeigt damit, es ist ein Gott der Beständigkeit. Er hat euch nicht verlassen. Er ist euch immer hinterhergegangen. Er hat euch getragen. Er hat euch rausgeführt. Wie entscheidet ihr euch jetzt?
Und ich glaube, er macht auch bewusst mit dem Wechsel zwischen ihr und sie, dass die sie ja nicht mehr da sind. Das heißt, die ganze Geschichte mit der Wüstenwanderung ist ja eigentlich ein Quertreiber gewesen, der war ursprünglich nicht geplant. Mhm. Und warum sind die jetzt nicht mehr da? Aber ihr seid jetzt da. Was wird eure Entscheidung sein? Im Grunde genommen legt er ihnen diese Wahl jetzt nochmal vor. Was hat die Generation für einen Vorteil? Ja, sie hat den Vorteil, dass sie nicht mehr in Unsicherheit lebt. Was wird jetzt wirklich passieren? Denn sie leben danach. Sie haben das ja alles mitgemacht. Die Ältesten können sich noch daran erinnern, die Jüngeren nicht mehr, weil sie nicht ganz dabei waren, aber sie waren in der Wüste und jetzt merken sie, sie kommen woanders hin. Also das ist eine Art Bundesschlusserneuerung, so könnte man sagen.
Und ich entnehme deine Aussagen auch, dass es für diese Generation besonders wichtig war, auch zu lernen aus den Fehlern der Väter. Mhm. Sie werden hier in die Pflicht genommen, in die Verantwortung, das, was dort die 40 Jahre in der Wüste war und was davor war, ernst zu nehmen und nicht die gleichen Fehler zu wiederholen. Das wird diesem Kapitel auch noch kommen. Wir werden noch darüber reden, warum es in dieser Zeit sogar noch Götzendiener gab. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den sie hätten dringend lernen müssen. Bleiben wir für einen Moment noch bei dieser Verbindung zwischen dieser aktuell lebenden Generation und den Vorvätern. Wie wichtig ist es denn heute in unserer Gesellschaft, aber auch im Glaubensleben, dass wir das, was unsere Vorväter getan haben, nicht vergessen? Ist das überhaupt noch von Relevanz heute?
Ich denke, absolut. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich an das erinnert, was gewesen ist, was andere mit Gott erlebt haben, weil manchmal, ja, sieht das eigene Leben vielleicht trostlos und düster aus und ich lese sehr, sehr gerne Erfahrungsberichte, weil ich einfach, das baut mich auf, wenn ich höre von anderen, Gott wirkt, das sind keine Zufälle und das ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Gott hat einen nicht vergessen, sondern Gott trägt die Menschen durch, auch in den dunkelsten Situationen. Und ich glaube, wenn man eine Verbindung zu dem hat, zu seiner Geschichte, zu seinen Wurzeln, da weiß man auch, wo der Weg hingehen soll, wo es hinführt. Aber wenn du so absolut identitätslos bist, ich meine, es kann ja einem Kind nichts Schlimmeres passieren, wenn es aus seiner Familie rausgerissen wird, seinen Namen geändert bekommt und nicht mehr weiß, wo seine Wurzeln sind. Und viele Menschen haben ja da lebenlang damit zu kämpfen, dass sie nicht wissen, wo sie herkommen. Mhm. Und deswegen ist es absolut wichtig.
Also es gibt Halt, es gibt Identität, meine Herkunft, ja. Mhm.
Also ich finde, es stärkt auch einfach den Glauben, wie du vorhin den Vers gesagt hast, wir sind leider oft nachlässig und wir vergessen viel zu schnell. Und wenn wir uns nicht erinnern, was ist denn unsere Identifikation? Und auch wenn wir jetzt nicht nur an die Väter hier aus der Bibel denken, sondern auch an die Waldenser oder die Pioniere, wird uns nochmal bewusst, warum wir als Gemeinde auch existieren, warum die Bibel so wichtig ist, warum man sie verteidigen sollte, dass das Licht einfach weiterhin am Strahlen bleibt. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt und sieht, dass andere dafür sogar ihr Leben hergegeben haben, ich glaube, dann werden wir nicht nachlässig, hoffentlich.
Ja, und man hinterfragt sich selber, wo stehe ich? Wo standen die anderen Leute und wo stehe ich? Wie gehe ich mit der Verantwortung, die Gott mir gegeben hat, um? Ich meine, wir haben ja einige adventistische Plätze, wo unsere Pioniere gewohnt und gelebt und gewirkt haben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche heiligen Steine da aufbauen und dass wir dahin pilgern. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns die Sachen anschauen, dass wir uns mit ihrem Leben beschäftigen, um einfach zu verstehen, wie die Menschen ihr alltägliches Leben mit Gott gemeistert haben und wo Gott sie hingebracht hat und was er auch für uns tun möchte. Und ich glaube, da wird man auch ein Stück weit zufrieden, wenn man auf seine Lebensbedingungen schaut und nicht ständig der Welt hinterherjagt und denkt, ah ja, ich bräuchte jetzt noch das und das und das, wenn man sein Leben mit denen der Pioniere vergleicht. Genauso wie die Israeliten. Ihre Vorväter sind durch die Wüste gewandert und sie haben jetzt hier, kommen tatsächlich in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Sie haben nicht mehr mit diesen Schwierigkeiten der Entbehrung zu kämpfen.
Ich denke, auch die Vergangenheit erklärt die Gegenwart. Wenn wir hier lesen vom Exodus, musste, damit der Exodus stattfinden konnte und verstanden wird, so muss ich sagen, dass er verstanden wird, musste die Genesis als Buch vorangehen. Sonst verstehe ich nicht, was da los ist, was machen die in Ägypten und so weiter. Und so ist hier auch, er erzählt die ganze Geschichte, um klarzumachen, schaut, in dem ganzen Ablauf sind wir jetzt da. Und dadurch wird die Gegenwart verstanden. Und das macht einmal mehr klar, Leute, das und das und das alles, wie machen wir jetzt weiter? Wie machen wir jetzt weiter?
Ich würde sagen, Heinz, genau da setzen wir an. Bis Vers 13 ist eine Rückschau. Mhm. Es wird beschrieben, wie sie dorthin kommen, wo sie jetzt gerade sind. Da sehen wir auch den Sinn der Geschichte. Ja, man muss verstehen, warum man da steht, wo man jetzt gerade ist. Und Versen 14 und 15 hören wir jetzt den Übergang zum Ist-Zustand und zu dem, welche Verantwortung aus dem Vergangenen resultiert.
Ja, aus der Vergangenheit ergibt sich ein Appell.
Genau. Lesen wir das, Verse 14 und 15, würdest du es lesen, Heinz?
Ja. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms und in Ägypten. Also er geht zurück bis zum Euphrat. Ja. Und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dass ihr dem Herrn dient, so erwählt euch heute, wie ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.
Es mutet ein wenig merkwürdig an, dass diese Wahl jetzt kommt. Man müsse das eigentlich erwarten, bevor sie in das Land rübergehen. Und dann müsste alles klar sein. Aber das lässt schon darauf deuten, dass sie noch nicht so eindeutig in ihrer Entscheidung waren. Es erinnert auch ein bisschen an dieses Hinken auf beiden Seiten, was wir später zur Zeit von Ahab und Elia haben. Ich würde von euch gerne wissen, was bedeutet denn dieses in Aufrichtigkeit und Treue dienen, was Josu hier möchte? Rein formell, so ein bisschen äußerlich, scheinen sie es ja zu tun, aber er möchte von ihnen Aufrichtigkeit und Treue. Wie würdet ihr das übersetzen in die heutige Sprache, ins heutige Verständnis?
Mhm. Ja, ernst machen. Er redet von ernst machen im Grunde genommen. Das passt ja auch dazu, dass er sagt, das ist ja alles ein bisschen so nicht ganz eindeutig. Der Herr hat euch aber erwählt, was ist mit euch? Wählt ihr ihn zurück, so auf diese Art? Mhm. Dass das eine Wahl ist, die auf beiden Seiten stattfindet. Das ist dieses, glaube ich, mit, du hast gesagt, Aufrichtigkeit in deiner Übersetzung.
Aufrichtigkeit und Treue.
Aufrichtigkeit und Treue und eben dann auch dabei bleiben. Mhm. Ernst machen und dabei bleiben.
Ich denke, vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen, weil es menschlich ist, aber ich glaube, wir sind alle verheiratet. Keiner wäre glücklich damit, wenn der Ehepartner formell mit einem zusammenleben würde und formell einem treu ist und du genau weißt, dass mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit seinem Kopf er ganz woanders ist. Also mich würde das überhaupt nicht zufrieden machen, wenn ich wüsste, mein Mann hat eine emotionale Bindung zu jemand anderem außer mir. Also das wäre für mich extrem schlimm. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Er möchte eine emotionale Beziehung zu seinem Volk haben. Er möchte, dass sie ihn lieben und ehren, nicht weil sie sich vor ihm fürchten, sondern um seiner selbst willen.
Also ich würde es auch vielleicht so übersetzen, dass eine ungeteilte innere Beständigkeit sein sollte. Also dass es wirklich eine Hingabe aus vollem Herzen ist.
Und das klingt ja schon wie bei einem Eheversprechen, ja? Dieses Rückhaltlose, dieses voll und ganz Hingeben an den anderen und nicht nur so halb. Und wenn ich direkt den nächsten Satz lese, da heißt es hier, und tut die Götter weg, denen eure Väter gedient haben. Offensichtlich haben sie damit auch noch zu tun. Vielleicht nur im Herzen, vermutlich sogar ein bisschen mehr als das. In jedem Fall, so erscheint es hier, ist es eher so im Versteckten, aber Josua weiß, was los ist. Und er spricht es hier offen an. Da sind offenbar noch heidnische Einflüsse recht stark gegeben unter diesem Volk. Da würde ich gerne die Brücke in unsere Zeit heute schlagen. Wenn es bei uns darum geht, in Treue und Aufrichtigkeit, rückhaltlos, welche Einflüsse haben wir denn heute in unserer Gemeinde, in der Gesellschaft, die uns vielleicht manchmal zurückhaltend sein lassen, die unserer vollständigen Hingabe an Gott und den Glauben im Wege stehen?
Letztendlich alles, was in unserem Herzen Platz einnimmt, ja, also zu viel Platz einnimmt. Natürlich sollen liebe Menschen Platz in unserem Herzen einnehmen, aber was uns zu wichtig wird, als dass wir Gott damit dienen könnten, das kann Zeit sein, die uns gestohlen wird, unnötig, oder es kann aber auch unsere Hingabe sein, es kann unsere Emotionen, unsere Gedanken sein, und es könnten verschiedene Sachen sein, das ist bei jedem was anderes. Also sicherlich könnte man jetzt vieles benennen, aber ich glaube, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen und schauen, okay, was ist es bei mir, womit beschäftige ich mich als erstes am Morgen, was durchzieht meinen Tag, denke ich überhaupt an Gott, habe ich mir Zeit für ihn genommen, ist mein Herz zu ihm gerichtet, sind meine Gedanken zu ihm gerichtet oder ist es irgendetwas anderes, ja?
Ja. Schauen wir uns in Vers 15 noch an. Im letzten Satz sagt Josua: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er spricht hier offensichtlich nicht nur für sich. Er spricht für sein ganzes Haus. Er sieht seine Verantwortung oder auch seine Entscheidungsgewalt anscheinend über ihn persönlich hinausgehen. Mich würde interessieren, um was es hier geht bei dem Haus, von dem er spricht, und inwieweit ein Mensch das Recht hat, auch für andere diese geistliche Verantwortung zu übernehmen, so eine Entscheidung zu treffen.
Ja, ist das nicht so, wie wenn er sagte, ich aber und meine Familie wollen dem Herrn dienen? Also würde das heute jemand sagen, wird auch niemand Anstoß dran nehmen, dass er für seine Familie mitentscheidet, sondern es würde so aufgefasst, dass das einfach der Familienkonsens ist, den er hier verkündigt. So würde ich es auch hier auffassen. Dass er einfach sagt, wir wollen dem Herrn treu sein, nicht?
Und ich glaube nicht, dass er das so einfach gesagt hat, wenn er hier denn das Volk dazu aufruft, aufrichtig zu sein, dann war das sehr wohl auch ein Thema in seiner Familie, so würde ich das auch sehen, in seiner Familie, ob das jetzt die ganz kleine Kernfamilie ist oder ein bisschen weiter gefasst. Und er wusste ganz genau, wie seine Familie tickt und was sie sich vorstellen. Und er wusste, wo sie stehen. Und deswegen konnte er diesen Satz auch sagen. Aber es empfinde ich jetzt auch überhaupt nicht als bevormundend für die Familie. Er als der Vorsteher der Familie will das Beste für sie.
Wir haben in den Kapiteln vorher schon gehört, dass sein Sohn bereits verheiratet wurde. Er selbst ist ein alter Mann. Er verabschiedet sich hier auch von dem Volk. Er hat erwachsene Kinder, hat sicherlich auch schon Enkelkinder und übernimmt trotzdem die Verantwortung für solche, die ein eigenes Haus für sich wieder haben. Deshalb bohre ich da noch so ein bisschen nach. Wie weit geht denn unsere Verantwortung oder wo müssen wir sie auch vielleicht enden lassen und sagen, das ist jetzt Verantwortung von meinen erwachsenen Kindern oder Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen. Wie weit geht meine Verantwortung für meine Familie?
Ja, das ist, ich überlege jetzt die Israel-Geschichte, nicht? Also, es ist ja wahr, wir hatten die Geschichte von Rahel, der Tochter Labans, die die Götzen mitgeführt hat. Wir haben das Problem von ägyptischem Einfluss, den sehen wir ja dann beim goldenen Kalb und so weiter. Wir haben das Problem, dass Gott sein ganzes Volk erst erziehen muss, und das verlangt viele Kollateralopfer, nicht? Am Ende kommen nur die ins gelobte Land, die beim Auszug unter 20 Jahren alt waren. Und jetzt haben wir die Situation, dass praktisch alle gefragt werden, wollt ihr in diesen Bund alle nochmal eintreten, nämlich wirklich bewusst und jetzt und genau. Und wenn ich dann die Frage in die heutige Zeit übersetze, wie du jetzt sie stellst, dann würde ich sagen, meine Verantwortung im Sinne des Appells, im Sinne des Einladens, im Sinne des, ich sehe, da ist jemand, der ist nicht entschieden, dem Herrn zu folgen, das betrifft auch mich. Ich höre überhaupt nie auf. Im Grunde genommen, ein Weit nennt das die Last für Seelen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, na ja, mein Cousin entscheidet sich gegen Gott, ist sein Problem. Also das wird immer Gegenstand meines Gebetes sein. Und wir tun uns zu leicht, wir beten für die ganze Welt nicht. Wir sagen, ich habe es ja selber schon gehört, darum sage ich hier auch, lieber Gott, danke, dass du unseren Tisch so reichlich gedeckt hast. Und bitte segne auch die, die weniger haben als wir. Was ist das für ein Satz? Versteht ihr, was ich meine? Aber im Zusammenhang mit Erlösung ist das ja immer ein Appell an uns, der nie aufhört. Wir dürfen nie Ruhe geben, wenn wir wissen, da ist jemand, der sein Leben nicht Gott übergeben hat und der geht mich aber was an, wenn er aus meiner Familie ist.
Das endet also nicht, wenn meine Kinder volljährig werden.
Das hört nicht auf.
Ich glaube, solange ein Mensch lebt und atmet, solange besteht auch Hoffnung für ihn. Und solange besteht auch meine Pflicht, für diese Person zu beten, egal wie aussichtslos das ist. Natürlich kann ich die Person nicht dazu zwingen, ich kann sie nicht dazu zwingen, sich zu bekehren oder sich richtig zu entscheiden. Ich kann für die Person da sein. Und vor allen Dingen, glaube ich, hat Gott mir diese Verantwortung dann gegeben, bis zu meinem letzten Atemzug für diese Person zu beten.
Vielleicht, um von dem Großen zum Kleinen auch nochmal zu kommen. Ich finde auch interessant, dass er hier wird ja von einem Kollektiv gesprochen und nur an dieser Stelle sagt er ich, aber und mein Haus. Das heißt, hier redet er nicht mehr vom Kollektiv. Also er macht sich nicht für die ganze Volksgemeinschaft verantwortlich, sondern macht es eher auf das Kleine, dass er das auf sein Haus nur bezieht, auf seine Wohngemeinschaft, seine Familie. Ich denke, dass wir auf jeden Fall eine Verantwortung ein Stück weit schon haben, in dem Sinne, dass wir uns sorgen und einander Lasten tragen und beten und Vorbild sind. Aber es bedeutet nicht, dass wir jede Entscheidung in der Gemeinde, dass wir dafür verantwortlich sind. Deswegen würde ich sagen, dass wir sind für die, die in unserem Heim sind und unsere Großfamilien ein Stück weit vielleicht verantwortlich. Aber das heißt nicht, dass wir für die ganze Gemeinde verantwortlich sind im Sinne der Entscheidungen.
Das ist die eine Seite. Und andersrum habe ich auch den Eindruck, dass Josu damit deutlich macht, Leute nicht einfach mit dem Strom schwimmen. Er wusste ja auch schon, er hat geahnt, wo das Ganze hingehen wird in der zukünftigen Geschichte dieses Volkes. Und er macht deutlich, ihr seid verantwortlich als Oberhäupter eurer Familie, wo es mit eurer Familie hingeht. Egal, was mit dem Volk ist. Ihr seid verantwortlich für eure Familie. Und das sehe ich auch heute bei uns in der Gemeinde, dass wir da nicht sagen können, die Gemeinde ist halt so oder die tickt halt so und jetzt kann ich nichts dafür und deshalb werden meine Kinder vielleicht auf eine schiefe Bahn geraten. Nein, ich habe Verantwortung für meine Familie, soweit mein Einfluss reicht. Da kann ich nicht sagen, die Gemeinde oder das Volk ist halt leider in die andere Richtung gegangen.
Und ich glaube, wenn jeder tatsächlich der Vorsteher seiner Familie wäre, hätten wir ganz viele Probleme nicht. Wenn man sich tatsächlich um seine Familie kümmert. Und das tut mir manchmal so leid, dass man sehr, sehr gerne die Verantwortung an andere übergibt.
An die Kindersabbatschultanten für die Erziehung der Kinder
zum Beispiel. Und dann ist es ja sehr, sehr leicht zu sagen, naja, ich hätte es ja anders gemacht, aber die haben es ja verbockt.
Das ist natürlich dann sehr einfach. Also hier wird ganz deutlich, das sind die zur Familie gehören, verantwortlich für ihre Familie. Andere mögen hier und da noch ein bisschen mithelfen können, soweit der Einfluss das ermöglicht. Aber grundsätzlich ist es immer das Oberhaupt der Familie oder die Eltern, kann man vielleicht sagen, die Verantwortung tragen. Jetzt kommt hier eine Antwort von dem Volk bzw. eine Reaktion von Josua, die man vermutlich so nicht erwarten würde. Lesen wir das mal in den nächsten Versen. Vicky, würdest du lesen, Verse 16 bis 20? Lesen wir das alles.
Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unseren Vätern aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese große Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben, ja, auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Josua aber sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der euren Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bis Vers 18 lese, denke ich mir, jetzt muss noch ein Amen kommen und das Buch ist schön beendet.
Mhm.
Ja, das wäre ein schönes Ende, das Ganze. Und dann kommt Vers 19 und man sitzt dann mal, wie so oft, ja, als Bibelleser da und denkt sich, was ist hier los, ja? Josua, der sich doch bestimmt gewünscht hat, dass das Volk genauso antwortet, hört die Wunschantwort und sagt, ihr könnt gar nicht. Ich habe meine eigene Theorie, warum das Ganze so läuft. Bevor ich die verrate, würde ich von euch gerne hören, was glaubt ihr? Warum das Buch da nicht endet, warum Josua hier so eine Antwort gibt.
Ich glaube, es ist leicht, einmal eine Frage zu stellen und schnell eine Antwort zu geben. Ich glaube aber, dass im Volk ganz viele, einige, wie viele auch immer, auch Formalisten dabei waren, die einfach mitgeschwommen sind oder tatsächlich noch irgendwo einen kleinen Götzen im Herzen, in der Tasche, im Kopf hatten. Und ich glaube, dieses mehrmalige Nachfragen sollte sie zum Nachdenken einfach anregen. Und letztendlich, wenn ich an meine Kinder denke, an meinen Sohn, der war auch neulich eine Situation, wo er ganz gewiss gelogen hat. Das habe ich ihm sofort in den Augen angeschaut. Und ich habe ihn dreimal liebevoll angeschaut und dreimal gefragt. Die ersten zwei Male ganz nein, Mama. Und beim dritten Mal, ja, Mama, ich war es wirklich.
Mhm.
Und manchmal braucht es einfach nochmal dieses Nachfragen, dass man zum Nachdenken kommt, dass man wirklich seiner Entscheidung fällt und nicht die des Kollektivs.
Ja.
Ich glaube, das ist so hier sehr schnell, so wie du gesagt hast, sehr schnell gesagt worden. Was mir auch sehr stark auffällt, ist, dass sie, also diese ganze Antwort, wenn man sich das durchliest, mehrmals durchliest, fällt es einem auf, dass es sehr, wie soll ich das ausdrücken, dass sie sehr von sich selbst überzeugt sind. Sie brauchen, also nirgendwo steht hier von wegen, wir wollen das mit Gottes Hilfe machen und Gott stehe uns bei und helfe uns oder so, sondern wir schaffen das. Mhm. Und immer wenn der Mensch dieses Gefühl hat, er schafft es aus eigener Kraft, ist es zum Scheitern verurteilt. Sie sprechen hier davon, der hat uns aus Ägyptenland oder unsere Väter aus dem Ägyptenland gerufen und so weiter und so fort. Ich meine, sie wollten, als sie aus Ägypten sind, wollten sie ja auch alle befreit werden. Hm. Dann ist der Mose kurz weg und sie machen sich ein goldenes Kalb. Also der Mensch ist extrem schnell vergesslich. Er braucht tatsächlich die Hilfe Gottes, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und sobald sehr viel Selbstsicherheit kommt. Das ist so, Hochmut kommt vor dem Fall.
Mhm.
Im Römerbrief sagt Paulus im Prinzip etwas, was konzeptuell genau gleich ist. Er sagt, bedenke die Güte und den Ernst Gottes.
Mhm.
Die Güte an denen, die errettet werden, der Ernst aber an denen, die verloren sind. Und ich glaube, dass der Josua das hier macht. Er sagt, Leute, ja, super. Aber denkt dran, das Ganze hat auch eine ernste Seite. Wenn ihr Gott verratet, dann wird das nicht gut für euch enden.
Wenn ich das so lese, habe ich den Eindruck, Vers 19 ist eine Art Schockantwort. Das, was das Volk sicherlich nicht erwartet hat von Josua. Das Volk gibt die Antwort, die Josua erwartet hat, aber er gibt ihnen was ganz anderes zurück. Um ihnen bewusst zu machen, Leute, mir nach dem Munde plappern kann jeder. Das ist eine oberflächliche, eine vorschnelle Antwort. Wisst ihr denn überhaupt, was ihr da sagt? Und in den nächsten Versen wird es für mich auch deutlich, wir lesen sie auch gleich miteinander, dass Josua einfach an sie appelliert, ihnen bewusst macht, Leute, redet sowas nicht so leichtfertig daher. Dem Herrn zu dienen bedeutet mehr, als ihr euch bewusst seid. Am Ende dieses Buches, nachdem sie über Jahre hinweg Krieg geführt haben gegen die heidnischen Völker, nachdem sie Gott in vielerlei Weise erlebt haben, muss Josua immer noch sagen, ihr habt ein viel zu oberflächliches Verständnis davon, Gott zu dienen. Lesen wir mal noch die nächsten Verse, die Verse 22 bis 24. Heinz, willst du das wieder lesen, bitte?
Da sprach Josua, also das Volk sagt vorher noch, nein, Josua, nicht so, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Und dann sagt Josua zum Volk, ihr seid Zeugen über euch, dass ihr dem Herrn, dass ihr den Herrn euch erwählt habt, dass ihr ihm dient. Und sie sprachen ja. Also das ist nachsetzen die ganze Zeit. So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen.
Jetzt finde ich hier eines auffällig und ich würde gerne mit euch darüber reflektieren, warum das so ist oder etwas, was nicht da ist. Josua hat jetzt zweimal dazu aufgerufen, lasst die fremden Götter weg. Sie antworten nicht einmal darauf. Sie sagen nur, wir wollen dem Herrn dienen. Das klingt fast so wie, wir nehmen den mit dazu. Aber sie sind nicht bereit einzusehen, dass da offenbar ein Problem vorliegt und auch zu sagen, jawohl, Josua, wir tun die weg. Was ist da los? Woran könnte das liegen?
Also ich habe vorher innegehalten, weil Vers 23 ist für mich ein Zitat von 1. Mose 35. Und der Text steht ja auch als Parallele unten drunter. 1. Mose 35 ist die Geschichte, nachdem sie da die Leute von Sichem ermordet haben, wo er dann sagt, ihr sollt allen Schmuck, eure fremden Götter, alle da bei dieser Eiche da begraben, nicht? Und das ist ja damals geschehen, aber das Problem jetzt, paar hundert Jahre später, ist doch das Gleiche geblieben. Sie haben einfach diese fremden Götter trotzdem da, was ja zeigt, was da los war im Volk auch. Vielleicht ist das auch eine Erklärung für diese ganze Murrerei in der Wüste und so. Das war eine harte Lehre offensichtlich, sich an Jahwe zu gewöhnen. Und da ist ein bisschen so eine Verstocktheit drinnen. Mhm. Und gleichzeitig haben sie ja die Landnahme nicht fertig gemacht. Sie sind bequem geworden, haben das alles stehen lassen. Und das wird ihnen ja auch hier prophezeit in der Schlussrede von Josua. Das wird euch zum Fallstrick werden. Nicht?
Wo du gerade die Sache in Genesis 35 ansprichst, vergegenwärtigen wir uns auch, wo wir uns hier befinden. Mhm. Wir sind in Sicherheit.
In Sicherheit.
Ja.
Mhm.
Ja? Also von daher liegt das nah. Wer weiß, man 400 Jahre später, aber vielleicht ist diese Eiche immer noch dort vor Ort, ja, wo der Schmuck dann damals als Zeichen vergraben wurde. Das ist nicht irgendein Ort. Und ich denke auch, dass Josua darauf hinweisen, das bewusst machen wollte. Damals haben sie sich als Volk Gottes gesehen und ihr wisst, was mit diesen Stammvätern war, wie viel da noch an Problemen, an Fehlern aufgekommen ist. Macht ihr es doch bitte besser. Wie kommt es, dass der Götzendienst so hartnäckig ist hier?
Ja, die Götzendienste waren sehr triebhaft, nicht? Das muss man alles dazu sagen. Wir haben heute keine andere Situation. Nun nennt es halt keiner Götze. Mhm. Aber es sind die Triebe des Menschen, die gefördert werden und dem hängt man halt sehr leicht nach. Das ist eine große Versuchung, war es immer, war es damals und ist es heute auch.
Mhm. Ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen mit der Wahl. Schaut mal, als Gott nach dem Sündenfall dann eben den Kindern von Adam und Eva, Kain und Abel, genaue Instruktionen gegeben hat, wie ein Opfer dargebracht werden musste, hatte der Kain das Bedürfnis, es anders zu machen. Mhm. Ich will es aber anders haben. Und das Bedürfnis, es anders zu machen, das haben wir heute genauso, wie die damals das auch hatten. Wir nennen es jetzt halt nicht Götzen. Was ist, wenn man... Ich habe immer wieder die Diskussion mit jungen Leuten über die Musikgestaltung im Gottesdienst. Und dann kommt es immer, ja, aber mir gefällt es. Wo ich sage, naja, das ist ja in Ordnung, dass es dir gefällt. Aber das ist Gottesdienst. Das ist nicht Dienst an dir, sondern das ist Gottesdienst. Und vielleicht sollten wir uns da fragen, was gefällt Gott und nicht, was gefällt mir. Und das Problem hatten die Israeliten genauso. Es gefällt mir aber, Gott so anzubeten und ich möchte das aber anders haben. Wieso soll ich das so haben, wenn es mir so besser passt?
Ich glaube, Vers 23, dieses neigt euer Herz, kann ja auch die Bedeutung sein, dass ihr dieses Neigen streckt oder biegt euer Herz. Also finde ich ein interessantes, so ein Wortspiel. Also unsere natürliche Neigung ist einfach leider nicht zu Gott gewandt. Es ist leider traurigerweise so. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und eine Übergabe unseres Herzens. Und von Natur aus neigen wir dazu, uns irgendwie Götzen anzulegen. Nicht wie damals, sondern wie wir es vielleicht heute tun. Und es ist eine bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, und die lasse ich jetzt, die tue ich hinweg und ich entscheide mich für Gott. Er soll Führer in meinem Leben sein.
Wenn wir das beachten, was du gerade sagst, dass wir eine natürliche Neigung haben, von Gott abzukommen. Ich lasse mal hingestellt, ob aktiv oder passiv. Ja, aber irgendwie passiert es recht leicht. Und dann sehen wir uns hier die nächsten Verse an. Vers 28 entlässt Josua das Volk und vorher ist dieser Aufruf, ja, dass Gott Zeuge sein wird dessen, was sie hier versprochen haben. Das Ende ist offen. Wir hören dann vom Tod Josuas, aber wir hören nicht, wie die Geschichte weitergeht. Wenn wir reinschauen ins Richterbuch, dann sehen wir, dass das, was man hier schon erahnen kann, leider wahr wird. Da kommt die nächste Generation auf, die nichts mehr von diesen großen Taten wussten. Und Stück für Stück oder recht schnell sogar fallen sie leider von Gott wieder ab. Die gesamte Geschichte der Bibel ist eigentlich eine Geschichte des Abfalls. Wir haben das immer und immer und immer wieder. Wir haben kaum Durchhaltevermögen, wirklich an Gott dran zu bleiben, länger als eine Generation bei den Königebüchern. Das Gleiche, was wir wiedersehen. Guter König und dann sehen die Kinder ganz anders aus. Ich möchte nicht, dass wir da hoffnungslos enden in den letzten Minuten, die wir noch miteinander haben. Mich würde interessieren, wenn das eigentlich alles so gefährlich aussieht, wenn man so leicht dazu neigt, von Gott abzukommen, Was können wir denn tun, dass uns das nicht passiert, dass unseren Kindern das auch nicht passiert oder der nächsten Gemeindegeneration?
Du hast ja schon erwähnt, die haben vergessen, wie Gott sie geführt hat. Die Generation, offensichtlich haben die Eltern ihren Job nicht gemacht. Als sie über den Jordan drüber gegangen sind, was hat Josua gemacht? Die haben Steine aufgerichtet. Sie haben Denkmäler aufgerichtet. Warum? Weil das die Natur verschönert hätte? Nein, es sollte tatsächlich dafür dienen, dass die Kinder und Kindeskinder fragen. Und wenn sie euch fragen, wenn sie das sehen, wenn sie euch fragen, sollt ihr die großen Taten des Herrn erzählen. Und wenn das nicht mehr gemacht wird, wenn wir als Eltern unserer Erziehungspflicht nicht nachkommen und den Kindern nichts davon erzählen, woher sollen sie denn das wissen? Viele Dinge geraten in Vergessenheit und dann hinterfragt man auch die eigenen Entscheidungen nicht mehr. Man passt sich an und ich meine, wir haben das gelesen, die haben die Völker nicht so vertrieben, wie Gott das vorgesehen hat. Das heißt, sie hatten immer wieder andere Völker noch drin, die Götzendiener gewesen sind und die ihre Sachen praktiziert haben. Und es färbt irgendwann mal ab, vor allen Dingen, wenn du keine Identität hast.
Also ich höre daraus, das eine, der ganz große Feind ist das Vergessen. Dafür haben wir ein ganzes Buch mit Geschichten, damit uns das nicht passiert. Und das andere ist so ein beständiger negativer Einfluss, wenn wir uns zu nah oder zu intensiv mit der Welt um uns herum befassen. Ja, wie jetzt hier die Heiden, die unter ihnen lebten.
Und vielleicht auch ein gewisser Pragmatismus. Ich möchte den Pragmatismus jetzt loben. Das heißt, Josua lebt eigentlich mit dem Bewusstsein, Leute, ihr werdet Probleme kriegen. Ihr bekennt euch jetzt zwar, das ist gut, dazu habe ich den Appell gegeben, dazu habe ich euch auch gerufen. Aber er weiß genau, es wird anders kommen. Was machst du, wenn es anders kommt? Nicht? Und es ist ja so, sie haben ja auch hier einen Gedenkstein aufgerichtet. Nicht? Mit dieser Geschichte richten sie auch einen Gedenkstein auf. Es ist ja alles da, die guten Vorsätze, alles. Und trotzdem wird es passieren. Und was macht man dann? Dann muss man einfach pragmatisch sein. Leute, wir müssen umkehren. Neuer Appell, Erweckung und so weiter. Du kannst nicht müde werden. Du kommst in diesem Kampf nicht an den Punkt, wo du sagst, so, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt läuft alles in die richtige Richtung. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ist alles super. Ja. Das wird nicht eintreten. Wenn das eine Generation geschafft hat, muss die nächste es neu erreichen. Und im Grunde genommen kannst du nach, wenn du guten Einfluss gehabt hast, 20, 30 Jahre lang, dann fühlst du, es geht von vorne los. Es ist, als wäre ich nicht da gewesen. Und das ist wirklich so. Und da muss man pragmatisch bleiben. Man muss sagen, das ist der Kampf. Und den müssen wir bejahen. Und das heißt, was können wir tun? Einfach bewusst sein, dass es nie aufhören wird. Bevor Jesus nicht wiederkommt, wird das jeden Tag so weitergehen. Und es wird immer ein Kampf um Seelen sein.
Das ist eine gute Vorlage für die letzte Frage, die ich an euch habe. Wir sind am Ende des Quartals angekommen, am Ende des Buches Josua angekommen. Mich würde interessieren, was ihr aus diesem Quartal, aus diesem Buch besonders mitnehmt für euch. Über ihn als Führer, über die Aufgabe des Nicht-Vergessens, über die Aufgabe oder die Bedeutung von Erfahrungen, was auch immer ja, euch in diesem Buch besonders angesprochen hat.
Darf ich das antworten? Weil ich habe es gerade vor mir liegen. René, du hast jetzt ja diesen Vers 15 heute zum großen Zentralthema gemacht. Er wählt euch heute und der ist ja berühmt. Also den kriegst du ja auf jeder Karte, steht irgendwo, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist ein berühmter Text. Ich liebe Josua 23, den Schluss hier, wo er sagt, ab Vers 14, siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt. Da spricht er schon von seinem Tod, ja. Und ihr sollt wissen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat an all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles gekommen und keines ausgeblieben. Das ist ein schönes Wort für mich. Nicht? Verlass dich auf den Herrn, er wird seine Verheißungen auf Punkt und Beistrich erfüllen. Und dann nochmal, so wie Paulus, nicht? Güte und Ernst Gottes kommt auch her. Gleich wie nun alles Gute gekommen ist, das der Herr Gott euch verheißen hat, so wird der Herr euch über euch kommen lassen. Alles Böse, bis er euch vertilge von diesem ganzen Land, das euch der Herr euer Gott gegeben hat, wenn ihr übertretet den Bund des Herrn. Das nehme ich mit aus Josua. Ja. Eine Sicherheit, zweifle nicht, all die Verheißungen Gottes werden erfüllt. Aber zweifle auch nicht, wenn du dich von Gott abwendest, erwartet dich das Gericht. Und das ist eine ganz, ganz klare Sache. Ja. Und das mag ich sehr. Vor allem dieses, vertrau doch. Am Ende wirst du sagen, nicht eines von dem, was Gott versprochen hat, hat gefehlt.
Und das Spannende für mich ist, es ist keine Drohung, keine leere Drohung. Ja, weil wenn man oberflächlich liest, denkt man, die armen Israeliten, die hatten ja gar keine Wahl. Entweder du folgst Gott und dann wirst du gesegnet oder Gott vernichtet dich, weil du dann nicht mehr mit ihm lebst. Aber im Prinzip ist es ja, es sind ja die Konsequenzen meiner eigenen Entscheidungen. Und da habe ich tatsächlich die Wahl, so wie Josua es ihnen hier gibt, ihr könnt Gottes Weg gehen oder ihr macht das, was die Völker drumherum gelebt haben und werdet genauso enden wie sie. Und das Gericht ist die Konsequenz meiner falschen Entscheidung. Und es ist nicht, weil Gott böse ist, weil Gott irgendwie mal mir was ganz, ganz Schlimmes möchte, sondern das ist die Konsequenz meiner Entscheidungen.
Was mich im Buch Josua begeistert hat, und das sieht man im Kapitel 24 nochmal so konzentriert, ist, wenn wir überlegen, um was geht's im Buch Josua, antworten wir meistens so, ja, die zweite Generation nimmt das Land ein, die Landnahme. Aber ich glaube, der Fokus liegt ja auf Gott. Und dieses, das hier in Kapitel 24 am Anfang, zu Beginn der Rede, 19 Mal Verben vorkommen, die in Ich-Form sind, zeigt, dass Gott das war, der das alles gemacht hat. Und dass das Volk Israel eigentlich total passiv ist. Es sollte eigentlich nur folgen. Und das auch das, was wir in unserem Leben tun sollten und was so ein bisschen auch ein Ratschlag ist, dass wir Gott im Mittelpunkt haben sollten, dass wir auf seine Werke schauen sollten und dass er unsere Wolkensäule ist, die vorangeht und die uns den Weg schon ebnet und nicht wir die Macher sind.
Was mich noch besonders angesprochen hat in diesem Buch, jetzt, hab's schon öfters gelesen, was mir neu aufgegangen ist und das ist auch irgendwie tröstlich, jeder ist ersetzbar. Hätten wir das Ende von Deuteronomium nicht, hätten nicht gehört, dass Mose gestorben wäre oder würden es umschreiben, er dürfte doch noch mit rübergehen und wir würden all die Namen, wo Josua vorkommt, hier im Josua-Buch mit Mose ersetzen, würde doch keinem auffallen. Josua scheint nahtlos das fortzuführen, was Mose vorher gemacht hat. Wenn ich mir das ansehe, denke ich mir auch, wenn ich nicht mehr meine Verantwortung wahrnehmen kann, wenn andere Leute, zu denen man aufschaut, nicht mehr da sind, es gibt immer jemanden, der kann wie ein Josua für ein Mose sein. Gott wird sein Volk sicher führen. Er hat immer noch jemanden parat. Finde ich auch unwahrscheinlich entlastend. Ja? Und auch ein Stück weit entspannend, sich das bewusst zu machen. Ich danke euch für die spannende Diskussion. Es war ein schönes Buch, viele interessante Gedanken, die wir ausgetauscht haben. Zum Abschluss wollen wir noch ein Gebet sprechen miteinander. Agnessa, willst du es tun?
Ja. Lieber himmlischer Vater, Herr Jesus, hab du Dank, dass wir die Bibel haben, dass wir sie lesen dürfen, dass wir sie studieren dürfen. Hab du Dank, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, wie du dein Volk durch die Geschichte geführt hast. Du hast sie getragen, du hast sie getröstet, du hast alles Mögliche für sie gemacht, Herr Jesus. Und trotzdem hatten sie immer wieder die freie Wahl und die Entscheidung, dir zu folgen oder nicht. Herr Jesus, du führst auch uns und leitest uns und wir dürfen gewiss sein und sicher sein, dass du alle deine Versprechen hältst. Und wir freuen uns schon sehr drauf, dass du bald wiederkommen wirst. Danke, Herr Jesus, dass du es uns versprochen hast und danke, dass wir das wissen dürfen und darauf fest vertrauen dürfen. Auch wenn wir dann bald ins neue Jahr gehen, Herr Jesus, geh du mit uns. In deinem heiligen Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!